SRF 2 Kultur.
Um die wahre Geschichte des Cancan geht es in dieser Passage. Um die Geschichte eines Tanzes, bei dem man heute vielleicht ans Paris von Toulouse-Lautrec denkt, an Offenbach und seine Operetten oder aber ans Moulin Rouge im Montmartre, wo Abend für Abend schöne Tänzerinnen die Röcke heben, wenn sie denn welche haben, spitze Schreie ausstoßen und dem Publikum so richtig einheizen. Aber die wahre Geschichte des Cancan beginnt viel früher. Etwa 1830, als sich in den Pariser Tanzlokalen und Kneipen rund um den Montparnasse Wäscherinnen, Kutscher, Dienstmädchen und Metzgergehilfen zum Tanzen trafen nach ihren langen Arbeitstagen. Mein Name ist Gabriela Keggi. Schön, dass Sie mit dabei sind auf dieser Zeitreise. Man tanzt im Winter, man tanzt im Sommer, man tanzt, wann immer man kann. Ja, die Pariser sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts so tanzverrückt, dass man von ihnen erzählt, sie würden nicht nur auf der Straße und auf den Friedhöfen, sondern sogar vor dem Schafott tanzen. Jeweils Montag, Donnerstag und Sonntag ist es erlaubt, dass man sich in einfachen Lokalen trifft, sich zu viert oder zweimal zwei Paare in einer Reihe aufstellt und sogenannte Quadrillen tanzt, eine Abfolge von fünf Tänzen, jeder mit fixierten Schrittfolgen. In Satz Nummer 4 gibt es eine Abweichung der Regel. Da gibt es einen Moment, der nicht durchorganisiert ist und wo ein Solist nach vorne stürzt und Gelegenheit hat für einen kürzes Solo-Auftritt. Le Cavalier Seul heißt dieses Nümmerchen. Während der Tänzer am Hof und auf den noblen Bürgerbällen an dieser Stelle jeweils seine choreografischen Großtaten zeigt, wird dieser Moment der Carte Blanche zum Ventil für den einfachen Mann, den Studenten, den Krämer, den Soldaten und den Milchhändler. Jeder selbsternannte Solist erfindet neue Bewegungen und bricht dabei Regeln und Tabus, macht Grimassen und improvisiert gar kurze Szenen. Hauptsache, er hinterlässt mit diesen paar Takten einen nachhaltigen Eindruck und füllt sie ganz aus mit seiner eigenen Persönlichkeit. Das ist die Geburtsstunde des Cancan. Le Figaro vom Januar 1937 beschreibt es so.
Es gibt jetzt Leute, die wollen sich partout amüsieren und legen sich in der Mitte einer Quadrille auf den Rücken, wälzen sich im Staub und schlagen mit Kopf oder Lende den Takt auf den Boden. Das übersteigt definitiv die Lust am einfachen Klamauk. Das ist kein Tanz mehr, sondern eine Krankheit, ein epileptischer Anfall.
Noch wilder, handfester auch, geht es jeweils beim Karneval zu und her. Le Figaro?
Mitten im Ritornell hört einer plötzlich auf mit Tanzen und beginnt wild umher zu boxen, Faustschläge zu verteilen und sich wie besessen zu schlagen auf Beine, Hüfte, Arme und Schenkel. Andere amüsieren sich damit, wild drauf loszugaloppieren, hinein in die Menge, was zur Folge hat, dass etwa 30 Leute zu Boden stürzen.
Und dann, eines Abends, steht da plötzlich beim Solo des Cavalier Seul eine Cavaliere, eine Frau, die sich während dieser paar Takte mit Fantasie und Lust zur Schau stellt und sogar eine wohl ziemlich bissige Parodie der Madame Pompadour zum Besten gibt. Skandal total! Ganz schnell werden die Behörden aktiv und lassen den Cancan verbieten. Fortan finden Tanzveranstaltungen nur in Gegenwart von Polizeibeamten statt. Die müssen
darüber wachen, dass niemand einen unanständigen Tanz aufführt. Keinen Chahut, keinen Cancan, nichts dieser Art. Erst werden die Leute zum Aufhören aufgefordert, sollten sie aber trotzdem weitermachen, werden sie verhaftet und dem Polizeikommissar vorgeführt. Denn sie haben, gemäß Artikel 330 des Code Penal, gegen das Sittengesetz verstoßen.
Und dieser Artikel 330 besagt:
Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 15 000 francs. Wer ein öffentliches Ärgernis erregt, wird bestraft mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 2 Jahren oder aber mit einer Buße von 500 bis 15.000 Franken.
Und jetzt kommt Nadège Maruta ins Spiel. Die Französin, heute Choreografin und Cancan-Spezialistin, war in jungen Jahren Cancan-Solistin im Moulin Rouge. Und als sie sich dann nach 7 Jahren und Hunderten von Auftritten von der Bühne zurückzieht, muss sie feststellen, dass sie und der Cancan noch lange nicht fertig sind miteinander.
Oui, en fait, j'ai décidé d'approcher le Cancan dans une démarche tout à fait différente, qui était celle de la recherche historique.
Ich habe 1985 mit meinen historischen Recherchen über den Cancan angefangen, tauchte ein in Bibliotheken und Archive, wo ich Polizeiprotokolle, Akten und Gerichtsurteile studieren konnte. Es war unglaublich, was ich dabei alles entdeckte. Nicht nur, dass der Cancan verboten war und dass die Polizei mit besonderer Härte durchgriff und die Frauen bestrafte, sogar das Wort selber war verboten. Wer Cancan aussprach, beging ein Delikt. Oft kam es in der Tat bis zum Prozess. Und weil die wenigsten der Angeklagten die verlangte Summe bezahlen konnten, kamen sie in Haft. Spannend war dann aber zu lesen, wie ein schlauer Anwalt die Verurteilten verteidigte. Der behauptete einfach, der Cancan sei ein Tanz aus Ägypten oder Griechenland oder Marokko, Fremdhalt. Und diese Tänzerin habe nichts Unsittliches erfunden, sondern sich lediglich ein paar Schritte aus einer anderen Tanzkultur ausgeliehen. So hat er viele von ihnen frei bekommen.
Les danseuses de prison, il a dit qu'en fait elle n'inventait pas, elle n'inventait rien. Et qu'elle dansait un pas emprunté à telle et telle danse grecque ou autre. Mm-hmm. Donc c'était une façon de les sauver, vous voyez.
Wie kam es überhaupt zu diesem Namen, Cancan?
Bon, donc quand les gens disent ça vient de canard, c'est tout à fait ridicule.
Tja, wenn man das so genau wüsste. Es geistert das Gerücht herum, Cancan komme von Canard, weil die Leute dabei manchmal wie Enten herumgewatschelt seien. Das ist absolut lächerlich als Erklärung. Ich habe eher den Eindruck, es kommt vom lateinischen quamquam, obschon, jedoch, indessen, und besagt, dass der Cancan eine Form von Widerstand ist. Und so ist es auch. Jede Geste, jeder Schritt ist eine schlaue Art von Opposition.
Tous les pas, tous les gestes ont un sens et c'est très intelligent.
In die unglaubliche Fülle von Material, die Nadège Maruta bei ihren Recherchen und Forschungen sammelt, hat sie versucht, Ordnung und Systematik hineinzubringen und ist zum Schluss gekommen, dass man die wahre Geschichte dieses Tanzes in 4 Perioden erzählen kann. Die erste, von 1825 bis 1847, ist diejenige der Entstehung, eben als Männer wilde Soli tanzen, was die Behörden schon zu einem Stirnrunzeln veranlasst. Aktiv dagegen wird man aber erst dann, als eine einzelne Frau ein Solo tanzt, sich also allein produziert und Gott und der Welt damit erklärt, dass sie von keinem Mann geführt und gesteuert werden muss. Fortan ist Cancan-Tanzen verboten und wer sich nicht daran hält, begeht eine Straftat. Was ist denn überhaupt der Grund, dass es Frauen trotzdem tun, Nadège Maruta?
En fait, parce que pourquoi? Mais parce qu'elle devait toujours se taire, elle devait rester subir des contraintes.
Warum? Weil Frauen bis anhin immer schweigen mussten, Zwänge und Erniedrigungen ertragen mussten. Der Tänzer an ihrer Seite gab sich schön, kühn, dominant. Die Tänzerin hingegen wurde geführt und bewegt und gedreht. Manchmal saß sie auch nur zu seinen Füßen. Darauf war das eine Reaktion. Da ging es um viel mehr als nur um einen Tanz in diesen Takten inmitten einer Abfolge von Tänzen. Es war ein kleiner Raum von Freiheit auf einer Tanzfläche. Und diejenigen, die sich in dieser ersten Periode getrauten, ins Rampenlicht zu treten, die haben weder ihre Röcke gehoben noch Beine gezeigt, höchstens einmal die Arme in die Luft gestreckt. Aber mit der bloßen Tatsache, allein zu tanzen, ohne von einer starken männlichen Hand geführt zu werden, bereits das hat die gesellschaftlichen Normen grundlegend in Frage gestellt.
Voilà, au pire, elles vont lever les bras, voyez. Mais c'est ce qui dérange, parce qu'elles remettent en cause la norme sociale. Parce qu'elles ne sont pas dans l'obéissance.
Und so hat das Auge des Gesetzes auf diese unbotmäßigen Frauen reagiert. Le Figaro von 1837, nicht ohne Ironie.
Die willigen Gesetzeshüter verstehen gar nichts von diesen Bewegungen. Auch nicht, dass sie sich dabei lächerlich machen. Sie verteidigen Moral und Sittlichkeit. Aber schon eine einzige Armbewegung genügt, dass sie einschreiten und die Frau am Mieder zurückgezogen wird. Einmal Nase putzen und sie wird abgeführt. Einmal die Hand in die Tasche, schon ist die Anklage auf dem Tisch. Und wehe, eine von ihnen macht einen kleinen Hopser, schon steht sie vor dem Richter.
Nadezhma Rüther hat in den Gerichtsakten auch detaillierte Beschreibungen solcher Prozesse gefunden.
Et ce qui était drôle, en fait, c'est que les municipaux qui avaient procédé à leur arrestation se trouvaient être
Die Polizisten, die die Tänzerinnen verhafteten, traten dann vor Gericht als Zeugen auf und zeigten mit Armen und Beinen, was deren Vergehen gewesen sei. Das muss so urkomisch ausgesehen haben, Polizisten, die Cancan-Tänzerinnen nachzumachen versuchten, dass diese Gerichtsverhandlungen zu einem regelrechten Spektakel wurden und das Publikum in Scharen anzogen.
Gibt es denn in dieser ersten Cancan-Periode auch Tänzerinnen, die wegen ihrer Auftritte, ihrer Improvisationskunst oder gar ihrer Virtuosität Berühmtheit erlangten?
Oui, il y a la reine Pomaret, par exemple. Donc, sous son passage, tout le monde criait « Vive la reine ».
Ja, die gab es. Eine von ihnen nennt sich Reine Pomaret. Keine tanzte die Polka wie sie. Kühn, ungezwungen natürlich, lasziv und dennoch nicht schamlos. Und die Menschen kamen, schauten ihr zu und schrien « Vive la reine ». Auch Victor Hugo und Théophile Gautier waren darunter. La Reine Pomaret zog sich gerne exotische Gewänder an. Und deshalb gab man ihr diesen Namen, nach einer tahitianischen Königin. Wenn sie Maskenbälle besuchte, zog sie sich gerne Herrenkleidung an, bewegte und verhielt sich auch wie ein Mann, perfekt und aufrecht. Sie starb, bevor sie 30 war, schwindsüchtig, ausgebrannt und von allen verlassen. Nur ihre einstige Rivalin Céleste Mogador war an ihrer Seite. Auch sie, eine außergewöhnliche Person mit einem Leben zwischen Kampf und Kühnheit. Sie war eine graziöse Tänzerin, bekannt für ihre Improvisationen während der Polka. Sie hatte aber auch eine Vergangenheit als Prostituierte, wurde dann Schauspielerin und später sogar Theaterdirektorin. Als Autorin schrieb sie etwa 20 Romane, auch Lieder und Theaterstücke. Und eines davon hieß »Ich habe meinen Ehemann geschlagen«. Sie nannte sich Céleste Mogador nach der marokkanischen Stadt. Eine interessante Person, die sowohl mit dem Puff, dem Kerker und dem Schloss vertraut war. Denn sie heiratete später einen Comte, sie selber wurde Comtesse. Céleste Mogador war es auch, die La Goulue, die bekannteste aller Cancanösen, entdeckte. Aber während dieser ersten Periode waren Mogador und Pomaret die absoluten Stars.
Mais Céleste Mogador, disons, et la reine Pomaret étaient des vedettes, des célébrités, les stars du bal Mabille.
Thank you. Die zweite Periode des Cancans dauert von 1857 bis 1870 und Nadège Maruta nennt sie le quadri excentrique.
C'est une période intéressante à ce moment, c'est le moment, si vous voulez, où les danseuses lèvent la jambe.
In dieser zweiten Periode beginnen die Tänzerinnen ihre Beine zu heben. Die Befreiung der Frauen beginnt mit der Befreiung der Beine, sage ich. Das davor, das waren Rumpffrauen, unfähig, einen Schritt zu machen. Dieser Impuls, die Beine zu bewegen, war unabdingbar für die Befreiung. Rigole Bosch heißt die Tänzerin, die das als erste tat. Ce n'est pas une femme, c'est une flamme, sagte man von ihr. Noch immer wird die Quadrille in Paaren und Reihen getanzt. Noch immer gibt es diese Nummer des Cavalier Seul, wo ein Mann oder eine Frau eine kurze Improvisation zeigt. Und da hebt Rigole Bosch zum ersten Mal das Bein. Der ganze Saal hielt den Atem an. Ein Fuß gleich neben dem Kopf. Die Welt war verrückt. So etwas hatte es noch nie gegeben. Darauf stand immer noch Buße und Gefängnis. Auch das bloße Aussprechen des Wortes Cancan war verboten. Darum sprach man fortan von Rigole Boschs Tanz oder von der ausgeflippten Quadrille. Mit Rigole Bosch professionalisierte sich der Tanz. Jetzt schaute das Publikum zu, wie die Verrückten wie Rigole Bosch, Finette oder Nini Patonlair ihre Kunststücke vorführten. Die Welt stand Kopf, 1860, und das zog enorm viel Publikum an. So kam es, dass zum ersten Mal die Frauen mehr verdienten als die Männer.
C'est quand même à ce moment-là, cette armée de jambes en l'air, c'est incroyable, c'est un spectacle, on n'a jamais imaginé ça, vous voyez, c'est le monde à l'envers, c'est de la folie. Et pour la première fois, en 1860, les femmes vont être payées, les danseuses vont être payées plus que les hommes.
Der Cancan als Tanz aus dem Volk lebt ja auch von einer ironischen Verzerrung der Herrschaftsverhältnisse. Auf wen hat sich in diesen 50er Jahren des 19. Jahrhunderts denn Hohn und Spott ergossen?
Über die Konventionen, über die Geschlechterverhältnisse macht man sich lustig. Rigole Bosch zum Beispiel erfindet le coup du chapeau, eine Bewegung, mit der sie mit ihrem Fuß blitzschnell dem Mann den Hut vom Kopf schubst, ohne ihn auch nur zu touchieren. Und sie knöpft sich dabei diejenigen vor, die sie respektlos behandelt haben. Auch Kirche, Militär und das Bürgertum werden verlacht und verspottet. Der Spagat zum Beispiel, bei dem man erst das Bein hochreißt, um sich dann mit lautem Schrei und mit einem Sprung auf den Boden fallen zu lassen, denunziert die Scheinheiligkeit der Bourgeoisie, die sich zwar durchaus unmoralisch benimmt, aber stets sehr bemüht ist, ihre Untaten zu verstecken. Die Beine so offensichtlich zu spreizen, die lauten Schreie, der heftige Sprung, das alles karikiert die scheinbar wohlgeordnete bürgerliche Welt.
Elle dénonce l'hypocrisie de la bourgeoisie qui commet des écarts de conduite en douce. Et là, ils font des écarts sautés en pleine lumière.
Und wie sich die Cancan-Schritte verändern, weiterentwickeln und was sie im Detail bedeuten, darüber reden wir gleich mit Nadège Maruta, der Cancan-Spezialistin aus Paris. Aber zuerst möchte ich von ihr wissen, wie sie selbst überhaupt zum Cancan gekommen ist. Sie, die als sechstes von acht Kindern in einer nicht gerade wohlhabenden Familie in einem HLM in Troyes groß geworden ist.
Mais en fait, si vous voulez, pour moi, danser le cancan, c'était une façon de me ressentir vivante.
Für mich war es die Möglichkeit, mich lebendig zu fühlen. Ich hatte als Kind schwere Zeiten, einen schweren Unfall und lag im Koma. Erst der Cancan hat mir wieder die Sinne und alle Kräfte geweckt. Ihm verdanke ich es, dass ich in mir drin so starke Gefühle habe, dass ich meinen Körper spüre, dass ich in die Luft springen kann und meine Beine schwerelos sind. Der Cancan hat mich zu neuem Leben erweckt. Ich hatte das Glück, dass ich eine Ballettlehrerin hatte, die früher im Cabaret Cancan getanzt hat. Und als ich dann in Paris war, habe ich bei der Cancan-Solistin der Folie Bergère Privatstunden genommen. Ich konnte es mir zwar überhaupt nicht leisten, also habe ich geputzt und gekocht. Bisweilen war ich gar ohne Dach über dem Kopf. Aber das nahm ich alles in Kauf, denn ich wollte alles von ihr lernen. und sie hat mir beigebracht, wie man richtig Cancan tanzt, wie man dabei den Atem reguliert und beim Ringsumdrehen nicht schwindelig wird. Dann hat sie mit mir eine Nummer erarbeitet, wo ich meine Spezialität, den Saut de Parapluie, eingebaut habe und mich damit ins Moulin Rouge zum Vortanzen geschickt.
Voilà, j'ai fait des ménages pour me payer ces cours et j'ai préféré même dormir dans la rue, mais apprendre à danser correctement le cancan.
In ihrer Autobiografie Vollmond Cancan beschreibt Nadège Maruta dieses Vortanzen so:
Ich bin unterwegs dorthin. Bonjour Place Blanche, bonjour Moulin Rouge. Du weißt, wie schön du bist heute Nachmittag. Bei der Pforte nimmt mich Monsieur Ruggiero, der Choreograf, in Empfang und bringt mich in die Garderobe der Tänzerinnen. Wir steigen eine kleine Eisentreppe hinauf, überall Kostüme, Federn, Strass, Pailletten, aufgehängt an Haken, scheinen sie sich von der letzten Nacht auszuruhen. Es riecht nach Tabak, gemischt mit Parfüm und Deo. Auf den Tischchen liegen die Schminkutensilien, an den Spiegeln hängen Fotografien, Post- und Geburtstagskarten, auch Strings und BHs baumeln von den Haken herunter. In vierfacher Geschwindigkeit ziehe ich mich an, schlüpfe in meine Cancan-Stiefeletten, die mir auf Maß aus feinstem Leder gefertigt worden sind. Ich fühle mich wie der gestiefelte Kater. Dann höre ich eine Musik und ich renne los. Absprung, zwei Rückendehnungen, Sprung mit Spagat, piff! Großer Sprung von einem Bein aufs andere, Bourrée-Schritt mit Richtungswechsel, Spagat und paff! Jetzt folgt meine Spezialität, le saut parapluie. Ich springe in die Luft, liege in der Horizontale und drehe mich blitzschnell um mich selbst wie eine fliegende Untertasse. Paff! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal den Rücken zurückbiegen und piff! Ich gehe rückwärts mit hochgeworfenen, gestreckten Beinen, dann rutsche ich langsam auf den Boden in den Spagat. Voilà, c'est tout. Und Monsieur Ruggiero sagt, ist gut, atmen Sie.
Nadège Maruta hat es tatsächlich geschafft, obschon ihr mindestens 10 cm bis zur Idealgröße einer Cancan-Tänzerin fehlen. Unwichtig für die Solistin. Die muss ganz andere Qualitäten haben. Kraft und Energie ohne Ende, Individualität und vor allem ein Feu sacré. Ihren ersten Auftritt im Moulin beschreibt Nadège Maruta in ihrer Biografie so.
Der Cancan hat begonnen. Ich stehe allein in der Gasse und warte. Werde ich heute Abend über meine Grenzen hinauskommen? Ich sehe die roten Röcke, die Rüschen, sie fliegen und zucken wie Flammen. Die Unterröcke rascheln, die Schreie sind grell und heizen den Saal an. Voller Schreck, aber auch voller Verlangen betrete ich die Bühne. Mein Hexensabbat beginnt. Ich bin voll von grimmigem und zugleich freudigem Wahnsinn. Hebe meine Rüschen, hier sind meine Beine. Den Männern werfe ich diese Herausforderung hin. Dann packt mich die Musik offenbars. Und wenn ich es nicht schon hätte, so hätte mich in diesem Moment das Virus der galoppierenden Tanzwut erwischt.
Jacques Offenbach aus seiner Opera Bouffe la vie parisienne, an der Opera de Liège von Jérôme Savary inszeniert, zu der Nadège Maruta die Choreografien gemacht hat. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir von der Musik reden. Denn lange bevor Offenbach den Cancan auf die Bühne holte, wurde er auch zur Musik getanzt. Was war denn das für eine, die man in diesen Bal populaire gespielt hat? Und wie sahen diese Bands oder Orchester aus?
Vous savez, le bal, ça pouvait être simplement un violoniste dans une armoire.
Es spielte, wer gerade zur Verfügung stand. Manchmal auch nur ein Geiger, in einem Schrank sozusagen. Thank you.
On a dansé sur toutes sortes, sur des galops en général, sur des marches aussi, on a dansé sur des tas de sortes de musique, mais c'était en général sur des galops.
Man tanzte auf die Polka, auf Märsche, aber das Stück, das sich aus der Quadrille am meisten durchgesetzt hat, war der Galopp, eine schnelle Musik im Zweivierteltakt, die Rhythmus und Klang von galoppierenden Pferden imitiert.
Surtout d'Offenbach. Et puis il y a beaucoup d'air donc pour
Aber wenn man heute ein Cancan-Ballett zusammenstellt, braucht man viele verschiedene Stücke. Wichtig dabei ist, dass sie alle schnell sein müssen und wild, und dazu braucht es die Unterstützung von Perkussion und Blech. Leider sind die Aufnahmen oft viel zu matt und zu zahm, und ich bitte jeweils die Musiker, das Orchester, die Akzente auf Sicht zu setzen. Also wenn eine Tänzerin in den Spagat springt, dann muss ihre Ankunft auf dem Boden mit einem Perkussionsakzent begleitet sein. Auch wenn ein Bein plötzlich in die Luft fährt, braucht es einen begleitenden Schlag. Oder wenn eine Tänzerin nach der anderen dem Publikum den Hintern zeigt, gibt es auch jedes Mal einen Akzent.
Oui, dans les sauts, mais aussi dans les battements, d'avoir un accent sur une jambe en l'air, vous voyez, c'est le bon moment. Ou sur un coup de cul ou sur un appel de quelque chose, enfin dans les mouvements en l'air, c'est important d'avoir des accents.
Thank you.
Apropos Hintern, die Unterhose hat ja auch eine besondere Bedeutung. Sonst würde sie nicht ständig so prominent in Szene gesetzt, oder?
Puisque le carnaval, c'est un moment où il y a une liberté qui est plus grande. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi que les femmes ont le droit de porter un pantalon.
Also der Kleiderkode war streng. Frauen durften keine Hosen tragen, nur im Karneval. Und was die Unterhose betrifft, hatte die Obrigkeit auch genaue Vorstellungen. Erlaubt waren nur jene Modelle, bei denen die Naht über dem Po offen war. Da aber die Konkonösen beim Tanz ja nicht primär Haut und Hintern zeigen wollten, nähten sie sich kurzerhand ihre Unterhose zu, weswegen sie vor Gericht allerdings noch härter bestraft wurden. Warum? Der Kleiderkode jener Zeit schrieb vor, dass die Frau eine offene Unterhose zu tragen hätte, damit ja kein Hindernis männlichem Sex im Wege stünde.
Ein Pantalon ouvert, parce qu'elle ne doit présenter aucun obstacle au sexe de l'homme. Donc voyez, c'est pas du tout, on croirait l'inverse. Et non, et les danseuses de Cancan ont justement fermé leurs culottes. Et ça, on leur reprochait.
Offen oder zu, über der Unterhose trägt die Cancaneuse eine grande robe. Und Nadège Maruta hat eine ebensolche mitgebracht, die sie jetzt auspackt.
Ça, c'est une... Voilà, c'est une robe de ma compagnie, voyez. Donc, la particularité de cette robe... Et de toutes mes robes personnelles, c'est que les jupons sont en vraie dentelle. Il y a 400 mètres de dentelle par fille, par robe.
Die Besonderheit dieses Rocks ist der Unterrock, denn der ist vollständig aus Spitzen gefertigt. 400 Meter Spitze ist hier verarbeitet, halten Sie mal.
Schwer das Ding. Und wie viele Kilos sind denn das?
Ça fait combien de kilos?
C'est très lourd. Bah, ça fait à peu près. Enfin, celle-là doit faire 4 kilos, mais c'est pas tout. C'est un rond parfait qui fait une corolle.
Diese Robe ist ungefähr 4 Kilogramm schwer. Sie ist geschnitten als vollständig runder Kreis, wie eine Blumenkrone. Darunter trägt die Cancaneuse das Rüschenunterkleid, das sozusagen die Leinwand für ihre Beine ist.
En fait, c'est comme une corolle, les jambes. C'est un, en fait, le jupon pour la danseuse de Cancan, c'est en quelque sorte son drapeau, mais c'est un écrin pour ses jambes.
Und hier haben wir die Stiefelchen. Die sind maßgeschneidert. Die Absätze sind verstärkt, auch das Innere. Denn nur so kann die Tänzerin den Sprung in den Spagat wagen, ohne sich dabei zu verletzen oder die Schuhe jedes Mal zu ruinieren.
Vous avez des bottines de cancan que j'ai amenées. Alors, oui, avec un talon, mais pas seulement, si vous voulez. C'est des, vous pouvez toucher les talons, ils sont renforcés. Ce sont les bottines de sécurité du cancan qui ont été d'ailleurs inventées par le chausseur Clairvoy. Qui ont permis aux danseuses de sauter en écart. Parce que vous voyez, tout est. Les talons sont très solides. L'intérieur, il y a des renforts pour pas qu'on se blesse aux pieds. Et puis j'ai amené aussi.
Dann habe ich auch noch eine corsage mitgebracht.
J'ai amené un corset, un bustier. Voilà, ici vous avez donc un bustier. Vous voyez, donc l'armature.
Und hier sieht man die Verstärkung durch Metallstangen, damit bei den wilden Bewegungen der Sitz optimal bleibt. Die da ist voller Blumen.
Da kommen mindestens noch einmal 1 oder 2 Kilo drauf. Und mit dem allen springt die Cancaneuse möglichst schwerelos und hoch in die Luft.
Celle-ci, elle est en, on entend d'ailleurs. Ça, c'est le taffetas. Et puis, quand on jupone, en fait, on a forcément ce bruit là qui frétille.
Der Rock ist aus Taft, das hört man. Und wenn man mit dem Unterrock spielt auf der Bühne, macht er diesen raschelnden Lärm.
Thank you.
kommen wir noch auf die dritte Periode des Cancan zu sprechen, jene, die von 1883 bis 1900 dauert, die Nadège Maruta, die Cancan-Forscherin, als le quadrille naturaliste bezeichnet.
Pendant la troisième période, de 1883 à 1900, on danse sur une piste.
Auch in dieser Zeit tanzte man den Cancan auf einer Tanzfläche und nicht auf einer Bühne. Man ist also nahe bei den Leuten, die zuschauen. Das Moulin Rouge zu jener Zeit hatte eine Tanzfläche, das Élysée Montmartre ebenfalls. Neu in dieser dritten Periode ist nun, dass man das Bein hebt, aber auch den Rock dazu. Man zeigt also, was unter den Rüschen steckt. La Goulue, die berühmteste Cancan-Tänzerin jener Zeit, hat den coup de cul, eine Hinternummer, erfunden. Am Ende des Tanzes dreht sich die Tänzerin um, beugt sich vorne über und zieht sich den Rock über den Kopf. Und das Publikum schaut auf einen in weiße Rüschen eingepackten Po. Ich weiß, dass ihr auf meinen Hintern schaut, sobald ich mich umdrehe. Das soll die Motivation der Goulue gewesen sein. Und dann hat sie auch noch ein Herzchen drauf genäht. Ich mag es, soll die Message gewesen sein. Mit dieser Art Bewegung eignen sich die Tänzerinnen auch physische Fähigkeiten an. Sie stärken damit ihre Beine. Durch das Vornüberbeugen des Oberkörpers werden sie beweglicher und sie lernen, mit ihrem wichtigsten Instrument umzugehen, dem Unterrock. Er ist ihr Degen und ihre Fahne.
Elles vont pouvoir s'assouplir, elles vont pouvoir prendre de l'énergie dans leurs jambes.
Dann kommt dazu, dass in dieser Zeit Spiegel erschwinglich werden. Und zum ersten Mal können sich Frauen selber ansehen. Sie können ihre Beine trainieren und ihre Arbeit überprüfen. Es ist ein bisschen wie heute, wo sich jeder Tänzer und jede Tänzerin beim Training selber aufnimmt. Der Blick auf die eigene Arbeit verändert viel.
On peut avoir un regard sur son travail. Donc ça change beaucoup de choses, hein?
Zu dieser Zeit, am Ende des 19. Jahrhunderts, haben die Frauen angefangen, Bewegungen und Gesten des Widerstandes zu entwickeln, gegen jede Art von Autorität. Haben neue Schritte erfunden, wie zum Beispiel le salut militaire, der militärische Gruß, wo ein Bein seitlich gestreckt hochgezogen wird, während mit der anderen Hand salutiert wird. Dabei fallen die Rüschen wie eine Fontäne über das Bein in der Luft und geben den Blick auf die Culotte frei. Noch heftiger ist die Bewegung mit dem Namen Le Port d'Armes, Waffen tragen. Wie ein Gewehr zieht die Tänzerin ein Bein in die Höhe bis hinauf zur Schulter, als trüge sie ein Gewehr und der Blick auf ihren Schenkel und mehr ist frei. Das ist die Antwort auf das Verbot, dass Frauen keine Waffen tragen durften. Und mit der Kirche und überhaupt der Sitte legte sich die Bewegung an, die La Guitare heißt, die Gitarre. Die Tänzerin zieht das linke Bein in die Höhe, das zum großen Gitarrenhals wird, während sie mit der rechten Hand in ihrem Schritt an den imaginären Saiten zupft und rupft. Masturbation, die weibliche, wurde im 19. Jahrhundert bekämpft, als wäre sie eine Todsünde. Also kein Tabu, das man nicht gebrochen hätte.
Comme si on portait un fusil. Avec la guitare, par exemple, on évoque la masturbation féminine, ou le croisement, l'homosexualité féminine. Donc c'est intéressant parce que vraiment elles vont loin, elles pulvérisent complètement les tabous.
Zwei Arten von Künstlernamen, so hat Nadège Maruta herausgefunden, wählen die Cancaneusen. Süß und verführerisch die einen, wie Titi und Finette und Fauvette, La Rose Pompon, La Gazelle, Hirondelle. Die anderen ironisch, bizarr und dem Klischee der romantisch empfindsamen Frau definitiv den Kampf ansagend. La Môme Caca, Tête de Mort, La Goulue, La Gueule Plate, Bébé J't'en Fiche, La Bombe, L'Araignée, Marie Cassenet, lauter Namen, die mit der herkömmlichen Frauenrolle definitiv brechen. Wie haben sie gelebt, diese Frauen? Was weiß man von ihnen?
Oui, de toute façon, c'est des femmes qui étaient marginales.
Die waren natürlich marginalisiert, und das, obschon sie zum Teil richtig reich waren. Eine Frau wie La Goulue hielt man für eine dumme Säuferin. Aber das kümmerte sie wenig. Gerechtigkeit war ihr Thema und sie kämpfte dafür mit allen und zum Teil auch drastischen Mitteln. Duzte alle Leute um sich herum, auch den Prince de Galles. Sie trug um den Hals eine Art Hundehalsband, um das Ende der Domestizierung der Frau zu verkünden. Und als ihr Geliebter sie schlug und das Mobiliar zertrümmerte, klagte sie ihn an und bekam Recht. 1885. Bei Gericht erschien sie als Zeugin und brachte die eingeschlagene Türe als Beweisstück gleich mit. Im Moulin Rouge, wo Frauen nur in männlicher Begleitung Zutritt hatten, erschien sie mit einem Ziegenbock. Bitte sehr, das ist der Herr an meiner Seite. So ähnlich soll sie gesagt haben.
Elle est même carrément venue au tribunal avec sa porte. La Goulue, après on a dit, mais qu'est-ce qu'on, même si elle a eu gain de cause, on a dit, les journaux ont écrit, mais qu'est-ce qu'on peut encore bien violer chez la Goulue? La Goulue, par exemple, elle allait au Moulin Rouge avec un bouc. Parce que, comme il est interdit aux femmes d'aller dans des balles sans être accompagnées par un homme, eh bien, elle se présentait avec un bouc en disant qu'ils sont témoins qu'un monsieur.
Der Cancan, so kommt Nadège Maruta zum Schluss, ist der Sohn der französischen Revolution, der ebenfalls Liberté und Égalité einfordert und will, dass sich alle frei ausdrücken können und dass man auch keine Genehmigung dafür braucht. Thank you. reden wir zum Schluss noch von der vierten Periode, die mit 1900 beginnt und bis in unsere Tage führt.
Oui, donc on peut dire même que il y a cinq périodes en fait. Il y en a une qui va de 1904 à peu près à 1980. Donc là,
ich würde diese über 100 Jahre in zwei Perioden unterteilen. Zwischen 1900 und 1980 kommt jetzt der Cancan auf die Bühne. Wird nicht inmitten eines Publikums getanzt, sondern frontal dazu. Tanzende Männer sind ausgeschlossen, die Tänzerinnen tragen vorgeschriebene Kleidung, werden nach vorgeschriebenen Kriterien ausgewählt. Zum Beispiel müssen sie mindestens 1,70 groß sein, aber nicht mehr als etwa 50 Kilo wiegen. Sie tragen dieselben Kostüme, dieselben Frisuren und Schuhe. Das heißt, es gibt eine Uniformierung. Auch die Improvisation fällt weg. Es werden keine Szenen mehr gespielt und mit dem Witz ist es auch nicht mehr so gut bestellt. Und in den 80er Jahren wiederum wendet sich die Techno- und Breakdance-Szene dem Cancan zu. Ich finde es ehrlich gesagt etwas schade, weil ich eine gewisse Intelligenz dahinter vermisse.
On crée des ponts entre les genres, mais encore faut-il qu'il y ait une intelligence derrière, quoi, qu'il y ait une vraie volonté artistique et que ce ne soit pas pour masquer l'ignorance de la chorégraphie, l'ignorance des pas.
Und dann kommt Nadège Maruta noch auf das Ärgernis schlechthin zu sprechen. Auf die Art und Weise, wie sich Frankreich bei der Euro 2000 präsentiert mit einem sogenannten Cancan.
J'ai été terrifiée, écœurée, dégoûtée du Cancan que j'ai vu, qu'on appelle ça Cancan, c'est une ordure pour le coup, vraiment.
Ich war entsetzt, empört und angeekelt, als ich diesen Müll von einem Cancan sah. Was für eine Schande. Es war irgendetwas, weder Kostüme noch Choreografie noch sonst was hatte mit dem Cancan zu tun. Es reicht einfach nicht, Offenbachs Galopp zu nehmen und die Tänzerinnen darauf rumhüpfen zu lassen. Das hat nichts mit Cancan zu tun. Es war einfach nur lächerlich. Und ich bin durch und durch Französin, wenn ich sage, dass dieser Tanz auch ein Symbol für Frankreich ist, für Gleichheit und Freiheit steht. Es gibt ein Repertoire, es gibt Schritte, es gibt Choreografien, die dafür stehen. Und dann präsentiert man vor x Millionen Fernsehzuschauern diesen Abschaum eines Cancans.
Mais c'est ridicule. Là-dessus, vraiment, je suis française. Et quand je vois qu'on a une danse tellement emblématique de la France, une danse vraiment qui restitue avec humour des valeurs républicaines, de liberté, et qui a une chorégraphie, qui a des pas, qui a un répertoire extrêmement riche, et qu'on présente au Stade de France, au vu de toutes les télévisions, un cancan aussi pourri que ça, c'est honteux.
Wie geht sie es denn an, wenn Nadège Maruta heute hergeholt wird in ein Theater, um einen Cancan zu choreografieren? Wie hält sie diesen Tanz jung und lebendig, aufmüpfig und frech, stark und frei?
Moi, je remets la dimension du chahut dans mes solos de cancan.
Ich bringe wieder mehr Unordnung, Spontaneität und Improvisation in meine Soli hinein. Und ich inszeniere wieder mehr Geschichten, Situationen, komische Momente. Die Tänzerinnen sollen Spaß haben. Sie sollen ausdrücken, was sie bewegt. Sie sollen sich bekämpfen, sich versöhnen, sich lieben in ihren Tänzen. Bref, der Tanz sollte mit Leben gefüllt sein. Und klar, ich füge in meine Choreografien auch die vergessenen Schritte wieder ein.
Ils s'amusent entre eux, ils vont rentrer en rivalité, ils vont faire semblant de se battre, de s'aimer, de faire l'amour. Voyez, donc c'est vraiment une danse que je souhaite tout à fait vivante. Et puis bien sûr, je remets dans mes chorégraphies des pas oubliés.
Nadège Maruta, die ehemalige Cancan-Tänzerin und heute Cancan-Forscherin. Mehr Leben, mehr Chaos, mehr Spontaneität. So war es auch, so klang es auch und so sah es auch aus, als sie an der Opera de Lausanne 2014 die lustige Witwe choreografierte. Um die wahre Geschichte des Cancan ging es in der heutigen Passage. Nadezhma Rüta erzählte von ihren Forschungsergebnissen. Dazwischen hörten wir Galops und Cancans von Offenbach, Lehár, Rossini, Taillefer, Satie und unbekannten Komponisten, gespielt auf kleiner Trompete, auf Blockflöte, Klavier und E-Piano und natürlich auch von mittleren bis großen Sinfonieorchestern. Redaktion Gabriela Keggi.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.